Also das Thema Gastfreundschaft ist ein biblisches Thema. Es ist auch ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Ich will nicht sagen, das ist der Schlüssel, aber es ist einer der Schlüssel. Sehr, sehr wichtig. Ich werde es nachher bestimmt wiederholen, weil ich vom Konzept wieder darauf stoße. Aber niemand würde hier sitzen und sich hier wohlfühlen, wenn man hier keine Gastfreundschaft erleben würde. Wirklich. Du würdest nicht zurückkommen in diese Kirche, wenn du das nicht erleben würdest. Und das ist etwas, was die Alive Church sich sehr, sehr am Herzen liegt. Wir wissen, dass wir darin nicht so ausgelernt sind. Wir haben noch viel zu lernen in dem Gebiet, aber wir gehen uns wirklich Mühe, eine gastfreundschaftliche Kirche zu sein, wo jeder willkommen ist und wo wir unser Leben teilen wollen, nicht mit Missionsobjekten, sondern mit Menschen. Mit Menschen, die uns sehr, sehr am Herzen liegen. Nicht, weil sie ein Objekt sind, das zu missionieren. Das, diese Mentalität haben wir vielleicht früher gehabt und die muss gewaltig korrigiert werden, sondern unser Leben teilen mit Menschen, weil sie es wert sind als Menschen und weil die Liebe Gottes die Menschen erreicht hat. Und wenn es heißt, Gott hat so sehr die Welt geliebt, meint er doch nicht den Planeten, er meint doch den Menschen. Und darum und Gottes Charakter, Gottes Offenbarung, er lädt uns ein. Er ist der große Gastgeber und sagt, kommt her zu mir alle. Wir sind alle eingeladen, und zwar jeden Tag zu jeder Stunde zu ihm zu kommen und ihn zu genießen und all das, was er uns schenken will. Könnt ihr ein Amen dazu sagen? Aber wie wichtig es ist, dass wir das auch leben, dass wir auch Jesus darin nachfolgen, auch im Schritt der Gastfreundschaft. Und bevor die Sarah uns einen ganz kurzen Überblick gibt über die Linie der Gastfreundschaft, der gelebten Gastfreundschaft auch im Alten Testament und wo das verknüpft war mit einer Segnung Gottes, weil das gastfreundliche Herz sich offenbarte. Bevor Sarah das tut, möchte ich erstmal eine Grundlage legen, was sagt das Neue Testament über Gastfreundschaft. Und wir lesen zum Beispiel im Hebräer 13, Vers 2, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Vergesst es nicht. Schaut mal, man kann nicht sagen, dass das eine Gabe ist. Weil wenn es eine Gabe wäre, dann kann man sich ja entschuldigen und sagen, ich habe die Gabe nicht. Ich kann nicht gastfreundschaftlich sein. Die Gastfreundschaft wird vorausgesetzt als selbstverständlich im Neuen Testament und in der Kultur des Neuen Testamentes und des Reiches Gottes. Es wird einfach vorausgesetzt. Und deswegen wird gesagt, bitte, lasst nicht nach. Es ist sehr wichtig, sagt zum Beispiel hier der Hebräerbriefschreiber. Und wenn es darum geht, einige von euch, ohne es zu wissen, haben sogar Engel bei sich gehabt. Das muss eine Erfahrung sein, wo man fremde Leute einfach ein großzügiges Herz und sie gehen und kommen und Gott hat vielleicht das Haus besucht und ich bin sehr bewegt von einem Zeugnis, muss ich ganz schnell sagen. Ein Pastor war auf dem Weg zu einem sehr wichtigen Predigtdienst, war zu Fuß, hat geparkt mit anderen Kollegen und geht dann an einem Penner vorbei. Und er saß an einer Parkbank und plötzlich wird er angehalten. Und er sagte, halt, er sah diesen Obdachlosen, diesen Penner sah er an und sein Herz wurde sehr weich. Und sagt, ich möchte den einladen. Ich möchte irgendwie etwas Gutes tun. Und was macht er? Der holt schnell was zu essen. Und die Kollegen, hallo, hey, du hast einen Gottesdienst zu helfen. Halt, ich muss meinem Herzen Raum schaffen. Und er setzt sich neben diesen Penner hin und bringt ihm Essen, ein Getränk und öffnet das. Und er fängt an zu weinen. Dieser Penner. und zu weinen und zu weinen. Sagt, hey, was ist los? Und dann sagt er, ich bin so verzweifelt, ich bin so alleine und ich habe zu Gott gebetet. Gott, bist du da für mich? Und Gott hat mir gesagt, heute werde ich mit dir sitzen und Abendessen. Und das war dieser Moment, wo dieser Pastor einfach das Abendessen eröffnet hat. Und so hat dieser Mensch die Liebe Gottes erfahren, was da passiert ist. Gott hat ihm gesagt, heute werde ich mich neben dir sitzen und mit dir Abendessen. Und so ist das. Die Gastfreundschaft ist der verlängerte Arm Gottes zu den Menschen. Halleluja. Und in Römer 12, Vers 13, helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundschaftlich. 1. Petrus 4, 9, nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht wegen der Mehrarbeit, die damit verknüpft ist. Denn Gastfreundschaft kostet auch etwas. Für die Definition von Gastfreundschaft, das kann man auch mit Fremdenliebe übersetzen. Vom Grundtext kann man das auch so übersetzen. Die Liebe zu Fremden. Aber auch die Liebe zu deinen Geschwistern, die Liebe zu deinen Freunden, das ist nicht nur an die Fremde, aber die Wortwurzel ist tatsächlich die Fremdenliebe, die durch die Nächstenliebe entsteht. Gastfreundschaft als Ausdruck der Liebe Gottes in der Nächstenliebe. Und diese Linie zum Beispiel gibt es auch im Alten Testament. Und Schatz, jetzt bist du dran. Soll ich dich Honey nennen? Honey? Und jetzt werden wir von Persönlichkeiten hören, natürlich Bibelkenner können was damit anfangen. Wer das nicht kennt, wer diese Personen sind, kein Problem, du kannst es in der Bibel nachlesen. Die Verbindung zwischen Gastfreundschaft und Segnungen. Bitte schön.
Okay, also wir sprechen über Abraham. Abraham, er lebt in der Wüste und es gab eine Begegnung mit drei Fremden. Diese drei Fremden sind einfach da vorbeigegangen. Also sie hatten nicht vor, dort zu bleiben. Also auf jeden Fall kann man es vom Text nicht herlesen. Und Abraham, als er sie sah, geht er ihnen entgegen. Das ist auch ganz wichtig. Er hat sie nicht einfach vorbeiziehen lassen, sondern er geht ihnen entgegen und zwingt sie quasi, da zu bleiben, hält sie zurück und er lässt ein Festmahl herrichten, was mit viel Arbeit verbunden war, um diesen Gästen zu dienen. Was er aber nicht wusste, war, dass es drei Engel waren. Ja? Und er als Gastgeber, hier findet ein Rollentausch statt, er wird zum Gast und der Gast wird zum Gastgeber. Denn diese drei Engel, die segnen Abraham und noch in dem Jahr, in diesem Jahr bekommen sie einen Erben. Und es war dieser lang versprochene, ersehnte Sohn Isaac, ja genau. Wir gehen weiter. Das war jetzt ein Segen ganz besonders für Abraham. Dann gehen wir weiter zu Rebekka. Da gibt es eine andere, ein Mädchen, die noch nicht verheiratet war. Sie ging am Brunnen. Und das war schwere Arbeit. Es war nicht einfach. Und sie möchte Wasser schöpfen. Und da war ein Fremder und bittet sie um Wasser. Und was macht Rebekka? Sie sagt, ja, ich gebe dir Wasser. Darf ich auch deinen 10 Kamelen Wasser geben? Und dieser Fremde hat ja eine Wüstenwanderung hinter sich gehabt. Und wer weiß, also wer weiß, wie die Kamele trinken. Also sie können ganz lange es aushalten ohne Wasser. Aber wenn sie dann trinken, sie trinken in 15 Minuten 200 Liter. Und die Rebekka, für sie war diese Mühe, es war nicht zu groß. Also sie bietet es von sich aus, ohne dass sie danach gefragt wird. Was Rebekka nicht wusste, ist, dass das ein Zeichen für diesen Fremden war, dass das die richtige Braut für seinen Herrn war. Sie wurde reich beschenkt mit Gold, Silber und Schmuck und wurde Herrin. Ich gehe ganz schnell durch. Dann haben wir eine andere Frau mit Namen Rahab. Rahab beherbergte zwei Fremde und versteckte sie sogar, weil sie in ihnen erkannt hat, dass sie zum Volk Gottes gehörte, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und diese Tat und ihr Glaube war es, dass sie wegen dieser Tat aus einer brennenden Stadt gerettet worden war. Nicht nur das, sondern sie wurde in der Gemeinschaft der Israeliten aufgenommen. Sie wurde die Frau eines Prinzen. Das war die Belohnung für sie. Gott vergisst nämlich gar nichts. Dann haben wir eine Frau namens Abigail, immer noch im Alten Testament. Sie brachte ihre Gastfreundschaft sogar in die Wüste zu König David und seinen 600 hungrigen Männern. Sie war eine sehr weise Frau. Gott belohnte sie, indem sie die Frau des Königs wurde, und später entdecken wir ihre Eigenschaften oft noch in den Sprüchen, wenn Salomo über die Weisheit der Frau spricht, die weise und die kluge Frau. Dann gibt es noch eine andere Frau, sie wird die Sunamitin genannt, eine wohlhabende Frau. Also sie sieht einen Mann Gottes, Elisa, der ab und zu in den Dorf vorbeigeht, und sie lädt ihn ein zum Essen und dort sich auszuruhen. Und dann geht sie noch zu ihrem Mann und sagt, hey, lass uns doch hier ein Zimmer für ihn bauen, damit, wenn der Mann Gottes kommt, sich dort ausruhen kann, dass er erfrischt werden kann. Ja, diese Frau war kinderlos und der Segen daraus war, dass Gott ihr einen Sohn geschenkt hat. Im Neuen Testament gibt es zum Beispiel Petrus. Er empfängt Jesus als Gast in seinem Haus. Auch hier wird der Gastgeber zum Gast und der Gast zum Gastgeber. Die Nebenwirkung daraus war, dass Jesus die Not sah und die kranke Schwiegermutter heilte. Jesus sagt, wer einer von meinen Geringsten aufnimmt, der nimmt mich auf. Und das wird immer göttliche Nebenwirkungen haben.
Kann man Amen dazu sagen? Es ist eine Glaubenssache. Aber es ist nicht nur eine Glaubenssache, sondern man erfährt es. Und ich bin mir sicher, wenn ich frage, wer hat das alles erfahren? Wer kennt das? Kann ich mal die Hände sehen? Das ist auch die Erfahrung, die wir bis zum heutigen Tag erleben. Gastfreundschaft als Ausdruck der Liebe Gottes. Und diese Liebe beinhaltet Mitgefühl, Leidenschaft, Offenheit, Verbundenheit, Flexibilität, sich mit Menschen Zeit nehmen, mit Menschen, nicht für Menschen alleine, sondern mit Menschen. Also sei interessiert, was sie dir zu geben haben. Sie sehen und ihnen zuhören und ihre Situationen wahrnehmen und ohne Ausnahme ihnen begegnen, wo und wie sie sind. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Wir Christen haben die Gefahr, dass wir es reduzieren. Sie müssen jetzt das Evangelium hören. Sie müssen jetzt das Evangelium hören. Aber Leute, das Evangelium ist ein Stück unseres Lebens. Und wenn Liebe da ist, das ist der Schlüssel zu den Herzen. Die Liebe, weil davon haben wir zu wenig in unserer Gesellschaft. Und deswegen sprechen wir von einer Kultur des Königreichs Gottes, die die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi eigentlich verkörpern soll und ausleben soll. Wir sind dankbar, dass das in diesem Haus auch zu sehen ist, aber wir wissen, wie umkämpft das ist, wie man schwach an dem Punkt werden kann oder schwächer. Und deswegen legen wir heute an etwas dazu, zu sagen, hey, denk dran. Das ist die Haltung von Jesus. Jesus, Freund aller Menschen. Und du Christ, ich als Christ, sei ein Freund aller Menschen. Ich weiß, man braucht da irgendwie auch Überwindung, aber das kostet. In diesem Sinne, also das kostet schon Überwindung, aber das macht sich bezahlt. Oder wie soll ich das sagen? Das ist eine Investition, was uns zum Segen wird. Nur in diesem Sinne wirkt die Gastfreundschaft als befreiende Kraft von Angst vor dem Fremden. Und wie ich schon sagte, einige sagen, Herr, nimm mir die Angst weg vor dem Fremden. Auch ein Glaubensgeschwister können Fremde sein. Vor dem Man bleibt nur mit den innigsten Freunden, aber man öffnet sich nicht. Das ist irgendwie zu, denn man hat Angst vor dem, was du nicht kennst. Aber die Angst kann man nur überwinden, wenn du Gastfreundschaft praktizierst. Du, wenn du heute Abend von diesem Gottesdienst rausgehst und sagst, ich werde jetzt mein Leben so organisieren, dass ich Menschen an mir ranlasse, dass ich ihnen diene, auch mit dem Instrument der Gastfreundschaft. Das kann jeder von uns. Sag deinen Nachbarn, das kannst du auch. Das kannst du auch. Ja? Die Gastfreundschaft heilt die Gesellschaft von der Einsamkeit. Oh Mann, in der Kirche gibt es keine Einsamkeit. Sag ja Amen dazu. Leute, das ist die Herausforderung. Wir wären eine perfekte Kirche, wenn wir hier niemanden haben, der einsam ist. Aber ich bin ganz ehrlich, sicherlich haben wir noch Menschen in Peripherie, die nicht gesehen werden, die nicht entdeckt werden, weil wir so einen Querblick haben. Aber wenn wir jetzt aufstehen und sagen, ich möchte einen Radarblick haben, einen Radarblick, wo ich alles, wo ich Menschen wahrnehme. Und einer kann es nicht für alle machen, aber viele können das für viele machen. Und dann haben wir unsere Trefferquote mehr. Einsamkeit wird immer mehr nach hinten gedrückt von unserer Church, ja, und von dem Gebiet, wo wir leben. Die Gastfreundschaft ist die Macht, die Freude schafft und Begegnungen ermöglicht. Amen. Das ist die Gastfreundschaft. Ich denke, wir sollten jetzt unsere Gäste nach vorne zu uns bitten. Ja. Hey, Dane und Corinna, ihr seid die Nächsten, die heiraten werdet. Ja. Komm doch zu uns. Heute Morgen habe ich auch ein Pärchen gehabt, die werden Ende August heiraten. Das war Christina und er hat so einen interessanten Namen, den vergesse ich immer. Ah, habt ihr Cappuccino bestellt? Wo wusstet ihr, dass sie Cappuccino trinken? Willkommen, Dane. Wann werdet ihr heiraten? Wann?
Am 4. August.
Oh Mann, ihr seid hier an unserem Tisch und wir werden hier weiter predigen und genießt das. Ja? Guck mal, wir haben auch hier Kuchen. Ja, bitte, hat Sarah extra gebacken. Ja, das ist wichtig, sollte man ehren. Wunderbar. Kann ich auch ein Stück? Noch nicht. Alles klar. Alles klar, bitteschön, genießt es. Wenn ihr trinken wollt, ihr gibt's auch ein Getränk, seit heute Morgen, aber das ist noch ein bisschen kühl, das ist gut. Ihr Lieben, die Gastfreundschaft ist ein Ausdruck von Gemeinschaft. Ja? Die Gastfreundschaft ist eine Konkretisierung der Liebe Gottes mit Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und sie verkörpert die Liebe Gottes. Und konkret, also natürlich, ich komme immer von der Church-Seite, aber ich spreche heute zu uns allen. Deswegen öffnen wir doch unsere Wohnungen, öffnen wir unser Privatleben, miteinander essen und trinken. Das ist doch so easy. Sag mir nicht, dass du eine Gabe brauchst, um zu essen, um zu trinken. Ja? Und das ist eine Entscheidung, das einfach mit anderen hin und wieder zu tun. Natürlich haben wir unser Privatleben, unseren Rahmen, alles gut. Ja? Aber hin und wieder, um vielleicht regelmäßig zu sagen, ich habe Gäste bei mir. Und einfach, weil sie es verdienen, Gastfreundschaft zu erleben. In persönlichen Gesprächen Interesse zeigen. An den anderen Anteil nehmen und von ihm Anteil geben. Also das ist ein Nehmen und Geben. Und wenn wir hier wenn wir das machen, wenn wir uns jetzt hier 4-4 unterhalten würden, jetzt geht es darum, Sarah wird fragen und dein Brautkleid und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wirst du Zigarren haben bei deiner Hochzeit? Nein, aber ich werde dir sagen, also wie. So. Und so öffnen wir uns, aber es kommt immer so diese erste Runde, aber in jedem Gespräch kommen wir in eine Tiefe. In jedem Gespräch Erfahrungen miteinander teilen. Wo wir geheiratet haben, wollten wir an den Blumen sparen. Und ja, das war eine gute Idee. Aber, und dann sagte jemand, komm, ich mache die Blumen selbst in der Kirche. Und dann über Nacht wurden sie alle mit Folie, damit sie noch frisch bleiben. Am nächsten Tag waren die Blumen so. Alle. Und die einzigen, die noch gut waren, das waren die auf dem Auto. Weißt du, ein Bugi auf dem Auto? Der fährt mit unter 20 Stundenkilometer auf der Autobahn. Es hat geregnet. Wisst ihr, wie die Blumen waren? So. Alle kaputt. Und deswegen, das war unsere Erfahrung. Ich hoffe, dass ihr nicht das Gleiche macht. Spart nicht an den Blumen, das sage ich dir. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und geteiltes Leid ist ein halbes Leid. Warum sage ich das alles? Ich finde es traurig, wenn wir in der Begegnung mit Menschen nicht den Mut haben, die Oberfläche zu verlassen. Gott will jeden, dem wir begegnen, ansprechen. Hab den Mut, die Oberfläche zu verlassen. Und es geschieht nicht so zwischen Tür und Angel. Du brauchst einen Tisch und du brauchst das gemeinsame Essen, den Moment, wo ihr gemeinsam reden könnt. Fühlt euch frei zu essen, also das ist kein Problem. Alive Church, dritter Punkt, die Gastfreundschaft ist ein Teil, mit dem wir unsere Gemeinde bauen, höre ich ein großes Amen. Und ich bin dankbar, dass das hier geschieht. Wie Apostelgeschichte 2,46 spricht auch darüber eine deutliche Sprache. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig in der Church zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Das war das Abendmahl. Aber in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie haben viel miteinander gegessen. Sie haben einfach ihr Haus geöffnet. Die Alive Church ist mehr als nur eine Gottesdienstkirche. Stimmt das? Die Alive Church ist mehr als nur eine Kirche, die mit Connect Groups organisiert ist. Wir sind dankbar für jede Connect Group und was da in Gemeinschaft geschieht und an Gastfreundschaft ist fantastisch. Aber nicht alleine auf das reduzieren. Unser Lebensstil soll sich an dem anpassen und nicht unsere Programme. Okay, das ist sehr wichtig. Und komm, tun wir das. Das ist einfach etwas, was jeder kann. Wir haben in unsere erste Folie, wenn man in der Kirche kommt, was steht drauf? Willkommen zu Hause. Mit welchem Wort fängt Willkommen zu Hause an? Mit Willkommen. Zu Hause ist ein zweiter Schritt. Willkommen ist das Erste. Und dieses Willkommen ist der Schlüssel der Gastfreundschaft. Ja, und ich wiederhole es, weil es einmal auf meinem Konzept steht. Ihr würdet hier nicht sitzen. Ihr würdet hier nicht, selbst wenn ihr Zeichen und Wunder geschehen würden, aber wenn jemand an der Tür oder im Foyer frech zu euch, unanständig, beschimpft hätte, ich kann mir nicht vorstellen, dass du zurückkommen würdest. Sondern, warum bist du hier? Du hast Gastfreundschaft erlebt. Menschen, die wirklich sagen, hey, schön, dass du da bist und die das wirklich meinen. Und das ist fantastisch. Neue Leute willkommen heißen und so weiter und so fort. Wir haben im 1. Petrus 4,9 gelesen, nehmt einander gastfreundlich auf und jammert nicht über die Mehrarbeit. Ist nicht Gottes Wort echt cool? Jammert nicht. Klagt nicht. Okay, warum? Gastfreundschaft, Punkt Nummer 4, kostet etwas. Wie ich schon sagte, es kostet dir Überwindung, auf Menschen zuzugehen. Und wer neu in der Church ist, kann man das nicht erwarten. aber was ich gerne erwarte, dass du gleich angesprochen wirst, schnell angesprochen wirst. Und es kostet dir Zeit, mit anderen, dir Zeit zu nehmen für den anderen. Und wenn du dein Haus öffnest und du hast Gäste, es kann auch manchmal spät werden. Ne? Aber es kostet dir Zeit, auch hier zu verweilen und nicht schnell, pschum. Es gibt Menschen in der Church, sie kommen dann, pschum, beim Amen, pschum, ja. Absolut, jeder ist frei, das zu tun. Aber bleib ein bisschen. Du Menschen kennenlernen. Einmal wurde uns von Pastor Heiko gesagt, du bist der Gastgeber in dieser Kirche. Jeder von uns ist Gastgeber. Ja, aber ich bin doch so neu. Ja, dann bist du ein neuer Gastgeber. Aber es ist wichtig, dass man dich kennenlernt, dass du andere kennenlernst. Ja, also nicht mehr, bleib ein bisschen. Und deswegen haben wir das Foyer. Warum haben wir die ganze, wir haben unser Saal halbiert hier. Warum? Weil das Teil ist unseres Wesens als Alive Church. Amen. Gottesdienst geschieht hinter den Vorhang und vor den Vorhang. Amen. Das ist sehr wichtig. Und also es kostet dir Zeit. Lass es dir kosten. Es kostet dir Geld. Es kostet dir auch Geld. Wenn du ein gutes Essen, Getränke, das musst du bezahlen. Du tust die Leute einladen. Nicht, dass du die bei dir zu Hause die Leute bezahlen lässt. Ne? So macht man das nicht. Sondern du machst ein schönes Essen und so weiter. Es kostet auch Geld. Investiere es. Und es kostet dir Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Also auch die Oberfläche zu verlassen. Und nicht nur, wie schön, wie wunderbar, sondern es ist so wichtig. Mach sie doch zum Ziel. Ich würde so gerne dieses Herz erreichen. Und ich würde so gerne hier von Corinna einfach, dass wir uns einander wirklich, dass wir sagen können, ey, das war ein toller Abend. Nicht nur, weil das Essen gut war und was weiß ich, sondern unser Leben wurde ein Stück reicher. Amen. Oder das Gespräch im Foyer oder den Anruf oder was weiß ich. Unser Leben wurde ein Stück reicher. Das ist sehr wichtig. Diese Kosten jedoch lohnen sich, weil sie sich dann in Segen verwandeln. Sag mal Halleluja. Sie verwandeln sich in Segen. Glaubst du das? Wer das noch nicht erlebt hat, dann bist du zu wenig Gastfreundschaft gewesen. Ja. Wenn du Gastfreundschaft erlebst, wirst du sehen, wie sich das in Segen verwandelt. Gott segne dich. Ein Segen natürlich für den Gast. Segen für den Gast. Freude über die Freundlichkeit, die Wertschätzung der eigenen Person, die vertiefte Beziehungen, ein Stück Heimat. Aber auch Segen für den Gastgeber. Anderen eine Freude zu bereiten, oh, ich liebe das. Wenn ich koche und dann, ich gebe mein ganzes Herz da rein und dann warte ich auf den ersten Moment, wo mein Gast das probiert und dann meine Ohren, was sagt er jetzt? Und die Deutschen haben manchmal so eine komische Art, muss ich sagen. Die finden das so genial, aber sagen nichts. Ja? Ach, essen. Und dann reden sie. Und der Italiener will hören, schmeckt ihm das oder schmeckt ihm das nicht. Was sagt er? Aber der Italiener hält es nicht mehr aus und sagt er, und? Schmeckt's? Und dann, oh, toll. Und ich in mir, warum sagst du es mir nicht gleich? Und dann habe ich so eine Freude, ja, da, wenn man, es ist wunderbar. Ist das nicht schön, Schatz? Ne? Ich übertreibe ein bisschen, oder? Du bist ein bisschen mehr Deutsch oder sowas, ja. Aber ich liebe das, anderen eine Freude zu machen. Ich tue mir das lieber von dem Mund weg. Ich habe eine Redewendung. Ich verzichte lieber, dass der andere noch mehr hat und so weiter. Wer kennt das, ja? Wer kennt das nicht? Das ist doch nicht nur Italienisch. Es ist so schön. Gott macht mit uns das Gleiche. Glaubt ihr das? Gott macht mit uns dasselbe. Er macht das Gleiche mit uns. Wir persönlich haben auch viele Erlebnisse gehabt, wo Gott uns gesegnet hat. Einmal wurde unsere Tochter einfach von Gott so mächtig bewahrt vor Schlimmerem. Und wir haben von Gott verstanden, dass das eine Verbindung war, wo wir für eine Zeit lang unser Haus geöffnet hatten. Vielleicht sagst du ein bisschen so, wie du dich da gefühlt hast, als es um Ronja ging und die Familie, als diese Anfrage kam.
Ja. Hey, als diese Anfrage kam, dass diese Familie bei uns übernachten wollte, da konnte ich nicht damit anfangen, weil ich dachte mir, warum will die bei uns übernachten jetzt? Zwei Jahre lang, da gibt es doch Häuser extra für diese Eltern, die krebskranke Kinder haben.
Genau, der Hintergrund war, dass diese Familie eine kleine Tochter, 4 Jahre, und sie war krebskrank, Leukämie. Wir haben in Mainz gewohnt und in Mainz gibt es ein Zentrum für leukämiekranke Kinder. Und dann haben uns gekannt und haben uns gefragt, während unsere Tochter im Krankenhaus ist, können wir bei euch wohnen? So, das war der Stand. Und
genau, und ich bin wirklich in meinem Herzen ein bisschen rebellisch gewesen, weil ich habe es nicht eingesehen. Wir leben doch in Deutschland. Es ist doch keiner, der Not hat. Es gibt doch extra solche Zentren. Und natürlich, ich habe mich auch in meiner Freiheit begrenzt gefühlt, weil ich habe auch nachts schlecht geschlafen, schon immer, dass ich dann morgens nicht aufstehen konnte so früh. Und das war mir total peinlich. Was denken die Leute von mir, wenn ich dann erst um 9 aufstehe, weil ich einfach die Nacht nicht geschlafen habe? Also es war für mich total komisch. Ich wollte das nicht. Und genau, und da fiel mir auch ständig die Geschichte ein. Das will ich euch erzählen, damit ihr wisst, wie ich mich gefühlt habe. Dass selbst Jesus gibt so ein Beispiel, dass ein Vater, er hatte 2 Söhne. Er geht zu einem Sohn und sagt ihm, hey, mach das und das und das für mich. Und der Sohn, der was das sagt, sein lieber Sohn, und er hat, ja, Vater, ich tue das. Dann geht er weg und er macht's nicht. Dann geht er zum zweiten Sohn und sagt, mach das, das, das. Und er sagt, hä, spinnst du irgendwie? Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Also nicht mit mir. Das kannst du vergessen. Der geht seinen Weg. Und dann, während er auf diesen Weg geht, kehrt er wieder in sich ein, überlegt, und dann geht er und gehorcht dem Vater und macht das. Und so habe ich mich gefühlt, ja, so rebellisch. Ich wollte das nicht, aber irgendwie habe ich dann noch gesagt, na, aber wenn es Gottes Wille ist, nee, ich mache es doch, ja. Genau, und ich war schon immer so ein Rebell, schon immer.
Aber dann hat Sarah ein Jahr gehabt und wir sind ein Jahr, und dann haben wir das auch gemacht, unser Haus geöffnet. Und es war sehr schwierig, aber es ging dann 2 Jahre und das Kind hat überlebt, ihr Lieben. Die Ronja hat überlebt. Sie hat gekämpft mit ihr Leben und Gott hat Gnade geschenkt. Und sie ist heute eine Mutter und ist stark und all das. Und nach wie viel Zeit, war unsere Tochter betroffen mit Krebs. Mit einem großen Tumor. Und die Laura, die war 4 Jahre alt, als diese Diagnose zu uns kam. Wir waren geschockt. Und wir waren auf der Reise. Die Kleine hat sich schon vorher schlecht gefühlt. Wir waren in Mainz und die Klinik hat gesagt, ach, Verdauungsstörung. Es ist Weihnachten, wir sind eingeladen im Norden von Deutschland. Ach, sie können hinfahren. Und die Fahrt war eine Katastrophe. Die Kleine hat geschrien vor Schmerzen. Und dann sind wir angekommen bei meinem Bruder in Lübeck. Und wir konnten die Gans nicht essen, gar nichts. Es ging nicht. Dann sind wir wieder da in eine Klinik gegangen. Ach ja, die Kleine. Ach, das ist Verdauungsstörung. Wir wollen das jetzt in Ultraschall machen. Aber es ist nichts. Wir wollen das hier. Meine Frau hatte den Eindruck, es kann Blinddarm sein, und sie hatte das auch von Gott gehört, nur es war nicht nur Blinddarm, es war noch schlimmer. Aber Gott hat das ihr nicht gesagt, sonst hätte sie sich erschrocken. Und diese russlanddeutsche Ärztin, da war Geruch nach Gänsekeulen, die waren gerade am Essen, ja. Und dann haben gesagt, gut, also machen wir einen Ultraschall, dann geben die Ruhe. Sie macht einen Ultraschall. Und ihr Gesicht wird weißer als ihr Kittel. Sie war geschockt. So ein großes Ding im Bauch. Und es war ein Tumor im Unterbauch. Sie war geschockt. Notoperation. Und wir knieten in diesem Raum. Und unsere Kleine, da mussten wir unterschreiben, großer Bauchschnitt, so und so, an beiden Seiten. Und wir wissen nicht, was wir noch da drinnen finden. Und wir weinen und knien vor Gott. Und während wir dann knien, kommt ein Herr, ein Taxi, kommt ein Herr, sagt, hallo, wo ist hier die OP? Haben wir gesagt, da drüben. Danke, rennt da rein. Wir wissen nicht, wer war das? Wir weinen und knien vor Gott. Und der Geist Gottes spricht zu mir. Und der Geist Gottes sagt mir, und da habe ich es meiner Frau erzählt, gesagt, habt keine Angst über eure Tochter. Ich werde meine Hand drüber halten. Denn ich vergesse nicht, was ihr für die kleine Ronja und für ihre Familie getan habt. Diese Worte habe ich gehört. Die Ronja, die Leukämiekranke und die Familie. Und da bin ich ganz ruhig geworden. Und was ist passiert? Dieser Mann kommt wieder raus mit dem Hut und sagt so, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, eine gute Nacht. Und ist gegangen, der mit dem Taxi gekommen ist. Hinterher kam der Chirurg, der Oberarzt. Das Erste, was er uns sagt, glauben Sie an Wunder. Oh ja, wir glauben an Wunder. Und dann sagt er, Sie können es nicht fassen, ich habe den Skalpell in der Hand gehabt und wollte den Bauchschnitt über Ihre Tochter, bis mir eingefallen ist, in Lübeck, in der Uni, gab es diese Tage einen großen Kongress mit einem super Professor, Spezialist für endoskopische Operationen. Ich habe mich getraut, den Mann im Hotel nachts anzurufen. Würden Sie ein 4-jähriges Kind operieren? Der ist aufgestanden vom Bett, sagte, ja, ich komme gleich. Und das war dieser Mann, der mit dem Taxi gekommen ist. Der hat kostenlos als Professor unsere Tochter operiert. 3 kleine Schnitte und dieses Ding wurde entfernt und es war noch 9 Zentimeter entzündetes Blinddarm, wie sie gehört hatte. Sie hatte eine Katastrophe im Bauch. Der hat das war auch am Unterbauch, am Eisstock. Er hat ganz fein das alles retten können, weil es hieß, Eisstock wird weggeschnitten, aber er hat es so kunstvoll hinbekommen. Unsere Tochter musste nach Lübeck, denn dort hatte Gott diesen Professor vorbereitet, damit sie operiert wird. Und es wurde alles weggenommen. Und es blieb nichts übrig, ihr Lieben. Nichts übrig. Es gab Ärzte, die sagen, naja, okay, diese Art von Tumoren kommen wieder. Wir reden in 10 Jahren, jetzt sind über 10 Jahre vorbei. Es ist nichts mehr gekommen. Wir geben Gott alle Ehre dafür. Amen. Ja, und diese Zeit, die vor ihr lag, weil es hieß dann bösartig oder nicht, das war dann nicht bösartig und das Ganze ging 2 Wochen. Und nicht länger. Und wir sind Gott sehr dankbar. Aber Gott hat mir durch seinen Geist den Zusammenhang gezeigt für das Opfer, was wir gebracht haben, der Gastfreundschaft 2 Jahre lang für Ronja und die Familie. Ihr Lieben, der eine kann so denken und der andere so, aber die Familie, wo Ronja gerettet wurde, auch wenn sie 2 Jahre gelebt hat, das Kind, die Familie hat auch Gottes Wunder erlebt. Und die Kleine wurde gerettet, hat die Leukämie überstanden. Und so hat so jeder seinen Teil. Und Gott merkt sich, was wir tun für ihn. Ihr Lieben, ich möchte zum Ende kommen von dieser Botschaft, von dieser Predigt. Und ich möchte, wir wollen auch ganz praktisch werden. Und es geht ganz schnell. Ihr seht diesen Tisch. Darf ich mal kurz den Psalm 23 mal lesen mit euch? Kommt, das ist das Finale. Der Herr ist mein Hirte. Wer kennt diesen Psalm? Zusammen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Wenn du den Psalm 23 liest, mit der Perspektive der Gastfreundschaft, Gott, das ist Gottes Natur, er lädt uns ein in grüne Aue. Das ist nicht nur gute Nahrung, das ist aber auch, das ist auch eine angenehme Atmosphäre. Ihr Lieben, und wir in der Church, wir glauben an Atmosphäre. Wir in der Church, ob jetzt die Musik jetzt nach vorne kommt, während ich die letzten 5 Minuten spreche, das ist nur für die Atmosphäre, die Musik, alles, was wir sind und dieser Tisch. Und deswegen sei auch du ein großzügiger Gastgeber, indem du immer Atmosphäre schaffst. Wenn du Gäste hast, wenn du einladen tust, mach es doch schön. Es heißt nicht, perfekt zu sein. Du hast dein eigenes Geschirr, du musst kein extra Geschirr kaufen. Aber mit dem, was du hast, schaffe Atmosphäre. Und an der Stelle, das passt überhaupt nicht, aber ich will es trotzdem sagen. Es ist einfach ein Schock, wie manche Menschen in ihren Wohnungen leben. Und ich sage dir, lebe so, dass deine Wohnung ordentlich ist, sauber ist. Sei doch einfach bereit, auch spontan Gäste zu empfangen. Lebe nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, wenn jemand hier jetzt wüsste, wie meine Bude aussieht, der würde ganz schlecht von mir denken. Ja, das stimmt. Wobei, wir Christen, wir gehen nicht so miteinander um. Ich weiß, wie das sein kann, wenn man sich so gehen lässt. Aber es kann nicht sein, dass wir in einem Dreckloch leben. In einer Bude, in einem Zimmer, in einer Wohnung, wo du eine ganze Woche brauchen musst, um das wieder aufzuräumen. Das kann nicht sein. Und deswegen, ich sage einfach, ich behaupte einfach, vielleicht bist du so es gewohnt, deine Lebensgeschichte, aber ich behaupte, dass du, wenn du heute sagst, hey, das will ich verändern, dass du es verändern kannst. Weißt du, um etwas ordentlich zu halten, sauber zu halten, da brauchst du keine Gabe, da brauchst du kein Talent. Da brauchst du einfach den guten Willen. Gut, ab und zu mal, wenn deine Unterhose noch hängt an der Lampe oder sowas, das kann ja passieren. Aber das ist ja die Ausnahme. Habt ihr auch so Bilder im Kopf? Könnt ihr das sehen? Ja, okay. Also, du, das kann passieren. Aber trotzdem, ich sage es zu uns Christen, dass wir auch in diesem Punkt Vorbilder sind. Wie unsere Autos aussehen von innen. Oh mein Gott, ich muss mein Auto. Ihr wisst, wenn man zuerst predigt, der Prediger, der spricht immer. Okay, so. Wie unsere Wohnungen aussehen, ob klein, ob groß, wie unser Schlafzimmer aussieht. Hey, das kann nicht sein. Wenn du sagst, hey, ich will das verändern. Ich will ordentlich sein. Und das ist, ich weiß, du kannst denken, boah, das ist aber jetzt ein Eingriff in meine Privatsphäre. Ich weiß gar nicht, von wem ich gerade rede. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann rede ich von dir, aber ich kenne dich nicht. Aber es ist wichtig. Das ist die Natur Gottes. Amen. Es ist die Natur Gottes, gehört dazu. Das ist sehr wichtig. Mann, eine Erfrischung. Der zweite Punkt ist, er führet mich zu frischem Wasser. Amen. Es gehört dazu, was Schönes zu trinken. Auch ein Cappuccino kann auch erfrischen. Ja, kann auch erfrischen. Und das ein bisschen schön gestalten, auch mit Essen. Weiter. Da heißt es im dritten, er erquickt meine Seele ganzheitlich. Wenn man einen schönen Moment hat, wo es hat geschmeckt, man hat sich, jemand hat sich um dich gekümmert. Das tut auch meine Seele erquicken und stärken. Hier ist jemand hier, der tut mir was Gutes. Und das ist fantastisch. Weiter, da heißt es, er führet mich auf rechter Straße. Auch die Ehrlichkeit, die am Tisch geschieht, die Ehrlichkeit, die bei den Gesprächen geschieht. Weiter heißt es, ob ich schon wandere im finsteren Tal. Zusammen fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Auch Schweres gehört an dem Tisch. Den und Corinna, auch für euch, also wir haben viel Erfahrung, auch im Bereich schwere Momente zu erleben. Und ihr werdet eingehen in die Ehe und es ist alles schön. Es heißt, in guten und in schlechten Tagen, wir sind da für euch. hier. Geistliche Mami, geistlicher Papi, wir sind da. Wir sagen das in Gegenwart von vielen Zeugen. Wir sind da für euch. Ja? Aber ihr habt auch eure Eltern, die euch helfen. Ihr habt hier eine Church und die jungen Paare und die Beziehungen und so weiter und so fort, junge Leute. Und wir sind eine Familie. Aber die Familie ist viel größer als die, die wir sehen. Die ist viel größer, wenn heute hier Menschen zum ersten Mal in der Church sind. Wir sehen euch schon, Teil von uns. Wir lieben es, dass ihr hier seid. Ihr habt einen Applaus verdient. Aus dem Herzen kommt das. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Es ist fantastisch. Auch Schweres gehört und das Dasein, schlicht und einfach Dasein. Und ist noch ein Punkt da? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wisst ihr, wenn jemand sagt, oh, halt, wir essen erstmal. Wir essen erstmal. Langsam. Ich weiß, was du durchmachst. Ich kann es mir vorstellen. Wir essen erstmal. Und weißt du, wenn du solche Leute kennst, deine Nachbarn oder wie sie heißt, und wenn die sind, auch die Fremdenliebe. Und du, wie kannst du sie trösten? Füll erst ihr Magen. Bereite einen Tisch im Angesicht dem Problem von diesen Menschen. Und sag, komm, wir essen erstmal. Lass dir dienen, lass es. Ich will dir eine Freude machen. So handelt Gott mit uns. Mit dem, was in unser Leben als Feind ist. Gott sagt, ich habe einen Tisch vorbereitet. Im Angesicht all deiner Feinde. Gott ist auch so mit uns. Komm, Junge, komm, komm an meinem Tisch. Da kannst du empfangen Vergebung. Du kannst empfangen Frieden. Du kannst empfangen Freiheit von dem, was dir Angst macht. Und bei uns kannst du Lasagne essen und Spaghetti essen und was weiß ich. Tiramisu. Meine Frau mag das. Ich mag, das ist meine Lieblingsspeise. Eine schöne Atmosphäre erleben. Der Psalm 23 angewendet an Menschen. Oh, Aldo. Wenn man beim Aldo kommt, oh, da ist Psalm 23 pur. Mein Gott, warum? Hier, das nächste. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Beim Aldo ist auf dem Tisch immer Überfluss. Ich weiß es, die Italiener kommen. Nee, die Italiener kommen jetzt hier nicht. Es ist schön, auch einen Moment zu haben, wo genug da ist, wo man kann natürlich auch übertreiben an dem Punkt, aber trotzdem, Gott schenkt und gibt uns mit Überfluss. Amen. Er gibt uns mit Überfluss. Und so ist es, wenn du einem Gast das spüren lässt. Es ist genug da und du kannst genießen. Komm, weißt du, hier gibt es auch Leute, die müssen auch lernen, Gast zu sein. Oh nee, danke schön. Aber eigentlich muss ich noch ein Stück essen. Ne? Oh nee, danke, danke. Oh, genug. Nein, ich will beinahe aufstehen. Soll ich aufstehen? Tu es nicht. Genieße, wenn man dir dienen will. Denn du machst so mit Gott. Gott will dir Fülle geben und du hältst es zurück. Du machst dich klein. Du bist nicht klein. Du bist am Tisch des Herrn eingeladen. Und du sollst von seiner Fülle nehmen. Und da ist genug da. Und deswegen, wenn du beim Italiener zum Essen bist und er spürt es, wenn du noch Hunger hast. Nee, danke. Doch. Komm. Nee. Und dann kommt der Heiko, der tut sich immer verraten, ja? Wenn er noch ein Stück, er will noch ein Stück haben, aber er sagt es mir nicht. Wisst ihr, was er sagt? Esst ihr zuerst. Als ob ich nicht verstehe, dass er noch was haben will, ja? In Sizilien, meine Verwandte und so, die haben uns gemästet. Und er wollte sich bedanken. Und er sagte mir, du, wie heißt auf Italienisch? Danke, es war lecker. Da habe ich gesagt, es heißt Io ho fame. Das heißt, ich habe Hunger. Ja? So. Und der Heiko, ihr wisst ja, er hat ja von mir gelernt, sehr theatralisch, sagt er, Zia, Tante. Io ho fame! Meine Tante, ah! Und die wären beinahe gestorben. Sagte, was habe ich gerade gesagt? Du hast gerade gesagt, dass du noch Hunger hast. Was? Und er konnte nicht mehr. Aus der Fülle zu nehmen. Sag doch deinen Gott, io ho fame! Mehr von dem, was Gott für dich hat, an Segnungen, an Fülle. Wow, das ist viel, viel mehr. Sei nicht kleinlich, denn Gott hat Überfluss. Du schenkst mir voll ein. Und dann das Letzte, und wir können alle dazu aufstehen, und wir wollen auch gleich beten. Da heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben, ihr könnt noch hier bleiben, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Wisst ihr, es ist unvergesslich, wenn du einen Menschen mit dieser Liebe begegnest, der Gastfreundschaft, du hast Interesse gezeigt, du hast ihm gedient, du hast es eine schöne Atmosphäre gemacht. Nach dem Motto, hey, fühl dich zu Hause, fühl dich zu Hause. Es ist unvergesslich. Und wer das schmeckt, der hat Lust auf mehr. Und das ist auch der Moment, wo Gott sagt, wenn du das schmeckst, wirst du mehr an mehr Lust haben, was ich dir geben will. Und ich werde für uns beten, dass wir hier ganz praktisch gute Gastgeber sind. Lerne auch Gäste zu sein und nicht klein, sondern gib deinem Gastgeber die Freude. Jawohl, ja, das will ich. Würde mir Freude machen, ja. Hey, ich habe was zu trinken. Ich habe Cola, ich habe Fanta, ich habe Sprite, ich habe Wasser. Was willst du? Egal. Ja, und eigentlich willst du Cola. Sag doch Cola. Und wenn möglich mit Eis und Zitrone, ja. Entschuldigung, Zitrone habe ich nicht. Alles klar. Versteht ihr? Darum geht es. Dass wir das leben und somit Freude machen. Und wie viel mehr machen wir auch Freude uns an Gott, konkret zu sagen, was du willst, was du von ihm brauchst. Amen. Und ich bete auch an dieser Stelle auch für die Menschen hier, die sagen, oh mein Gott, sobald ich nach Hause ankomme, werde ich meine Bude aufräumen. Halleluja. Das ist schön. Räum deine Bude auf, mach da reines Schiff, halte Ordnung und lebe so, dass du jeden Tag einen Gast empfangen kannst. Wir sind auch in diesem Zeugnis. Und wisst ihr, Leute, ich sage es auch jetzt hier, dann haben wir es hinter uns. Heute Morgen habe ich auch einen Impuls bekommen, die Macht des Messi, Messi, geht ihr Messi? Diese Macht zu zerstören im Namen Jesus. Es gibt Menschen, die sind verknechtet, geknechtet. Unter diesem, die zerstörerischen Kraft, Messi zu sein. Und ich glaube, dass Gott hier dir helfen kann. Du bist so wertvoll, du darfst nicht versinken in deinem Messi sein, sondern Gott will dich heilen. Amen. Wollen wir zusammen beten? Komm, lass uns unsere Stimmen erheben zu Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Botschaft heute in unsere Herzen ganz tief verankerst. Ich bete, Herr, dass weiterhin die Fremdenliebe, die Gastfreundschaft in diesem Hause, dass sie nie aufhört, dass sie immer zunimmt. Ich bete, Herr, für Menschen hier, dass sie wirklich die Liebe zum Menschen entwickeln, dass sie sich öffnen, dass sie kreativ werden, dass sie andere Menschen einbeziehen in ihr Leben. Und segne du sie. Und Herr, wie dieser Penner erlebt hat, wo du gesagt hast, heute werde ich zu dir kommen und mit dir Abendessen. So wollen wir uns gebrauchen lassen von dir und danken dir, Herr, dass wir den Schlüssel der Gastfreundschaft leben. In dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und alle sagen Amen. Come on. Yeah. Yes. Ich will schon mal einstellen. Noch von hier. Yes. Coming out to me. You are sicherlich Menschen heute Abend, die diese Einladung Gottes in ihre Herzen spüren. Und du spürst gerade in dir, wie Gott dir sagt, komm in mein Haus. Und Gott dir auch gleichzeitig sagt, durch seinen Geist, nimm mich auf in deinem Haus, in deinem Herzen. Da ist ein Tisch bereitet für dich. Und Gott will unser Herr sein. Er will dein Leben Gnade schenken. Er will dein Leben erneuern. Er will es zu einem Sieg machen. Er will es zu einem Schlüssel, wo er andere und viele Menschen erreichen will. Und ich biete ein Gebet an. Wenn du willst, kannst du es mitbeten. Und es ist so bei uns typisch, dass die ganze Kirche das mitbetet als Ermutigung für die, die jetzt betroffen sind. Lade Jesus ein in deinem Leben. Und er kommt und glaub mir, er wird sich nicht als Gast fühlen, sondern er wird die Pantoffeln anziehen und sagen, hier in diesem Herzen werde ich bleiben. Das mache ich zu meinem Zuhause. Es ist dein Herz. Es ist dein Leben. Und ich möchte einfach ein Gebet formulieren und bete das nach. Wenn du willst, in deinem Herzen, wenn du spürst, da ist ein Ruf Gottes. Herr Jesus Christus, danke für deine Liebe. Danke für dein Rufen. Ich öffne dir mein Haus, mein Leben, mein Herz. Bring Ordnung in meine Bude. Bring Reinheit in meinem Herzen. Werfe hinaus den ganzen Chaos. Erneuere mich von innen. Vergib mir meine Schuld. Ich nehme dich bewusst an als meinen Herrn und meinen Erlöser. Und ich will dir nachfolgen. Ich will mich von dir gebrauchen lassen, dass du zu anderen Menschen sprechen kannst. Ich glaube dir und vertraue dir im Namen Jesus.